Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen beim The Port Magazin Nummer 56, diesmal mit Nachrichten aus der Welt der Gewerkschaften. Die sehen nämlich in Frankreich nicht ein, dass Activision Blizzard dort über 100 Leute gekündigt hat. Es geht um zwei Spielezeitschriften, die noch dieses Jahr vom Kiosk verschwinden. Es geht um einen DLC-General in Battlefield 5, mit dem EA DICE aus einem Widerstandskämpfer einen Nazi macht, aber nicht Nazi nennt, aber dazu später mehr. Es geht um die rasante Talfahrt der Einzelhandelskette GameStop, die aktuell einen krassen Kursrutsch an der Börse hinnehmen musste, und ich erzähle die Gründe dafür. Und es geht um einen 13 Jahre alten Bug in einem bekannten Shooter made in Germany, der jetzt offiziell gefixt wurde. Oder inoffiziell. Zumindest nette kleine Geschichte. Ich wünsche euch da viel Spaß beim Zuhören, und als Hinweis, eine der Geschichten, weil ich da den Urheber der Nachricht, Dom Schott, im Interview mit dabei habe, ist ein bisschen länger, das ist die Battlefield 5 Sache. Hier sei darauf verwiesen, dass ihr jederzeit die Möglichkeit habt, mittels der Kapitelfunktion innerhalb der einzelnen Themen vor- und zurückzuspringen, und auch in der Beschreibung sollten die Timecodes stehen. Aber jetzt geht's mal los. Computerbildspiele wird eingestellt, Making Games verschwindet vom Kiosk. Zwei Nachrichten aus der Welt der Printmagazine. Zum einen gab der Axel Springer Verlag am 3. Juni bekannt, dass die Games-Zeitschrift Computerbildspiele im August letztmalig im Kiosk erscheinen soll. Danach ist das gedruckte Magazin, das seit 1999 monatlich erschien, Geschichte. Und das nach fast 20 Jahren. Und damit verliert das immer weiter schrumpfende Angebot an Print-Spielemagazinen ein echtes Urgestein, das obendrein dank seines Konzepts recht einzigartig war. Fachbegriffe und Anglizismen wurden viele Jahre lang durch deutsche Begriffe ersetzt. Gamepads wurden etwa damals Spieletastaturen genannt. Es gab viele Erklärartikel und Infokästen, die sich klar an Nichtspieler wandten. Wertungen wurden anhand einer komplexen Rechenmatrix ermittelt, in die auch die Qualität des Handbuchs sowie die Kosten für die Hilfe-Hotlines der Hersteller einflossen. Bekannt war das Magazin auch für seine vielen Vollversionen auf der Heft-DVD. Seinen Höhepunkt hatte die Computerbildspiele im Jahr 2003 mit einer Auflage von über 700.000 Exemplaren. Zuletzt, im ersten Quartal 2019, lag die monatlich verkaufte Auflage bei 27.846 Exemplaren. Und immerhin bis zum Schluss hat der Axel Springer Verlag die Auflage der CBS bei der IVW melden lassen. Die IVW, kurz für Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern, das ist ein Verein mit Sitz in Berlin, der ein wichtiges Bindeglied zwischen Verlagen und Werbetreibenden darstellt. Teilnehmende Verlage veröffentlichen dort glaubwürdige, weil gemessene Auflagenzahlen. Unternehmen wissen also genau, wie viele Leser sie mit den Werbeanzeigen in solchen Heften erreichen. Andere Magazine wie die PC Games oder die GameStar haben längst die Meldung von Auflagezahlen via IVW aufgegeben, weil das Kosten und zusätzlichen Aufwand bedeutet und eben vielleicht sogar krasse Transparenz. Also, die letzte Ausgabe der CBS kommt im August. Danach soll die Berichterstattung über Games auf der Webseite der Schwesterzeitschrift Computerbild fortgesetzt werden, www.computerbild.de. Alle Redakteure sollen weiterhin an Bord bleiben und fortan für die Website oder die gedruckte Computerbild schreiben. Die Erklärung für den Schritt seitens Axel Springer ist wenig überraschend. Zitat: Die große Mehrheit der Spiele wird mittlerweile als Download verkauft. Informationen zu Neuerscheinungen werden fast nur noch digital konsumiert. Für die Fangemeinde stehen bei der Berichterstattung vor allem Videos im Vordergrund. Zitat Ende. Doch nicht nur bei Mainstream-Magazinen geht ein Heft verloren, auch das Branchenmagazin Making Games verschwindet vom Kiosk, aber nicht komplett von der Bildfläche. Im Editorial der aktuellen Ausgabe lesen wir nämlich, dass nur noch zwei Hefte in den Handel kommen werden, nämlich die Ausgaben 5 und 6 2019, sind immer Doppelausgaben, sowie die Ausgabe 7, 8 2019. Danach wird es das Entwicklermagazin nur noch im Abo geben, das ohnehin nur in Kleinserie im Kiosk zu haben war. Begründet wird der Schritt damit, dass es keinen Sinn ergebe, den Vertrieb via Bahnhofsbuchhandel und Bahnhofskiosk weiterhin aufrechtzuerhalten. Dafür müssten weitaus mehr Exemplare hergestellt werden, als letztendlich verkauft würden. Remissionsexemplare landen auf dem Müll. Ab September also gibt es das alle zwei Monate erscheinende Magazin nur noch im Abo, so dass der Computec Verlag nur noch so viele Hefte produzieren muss, wie er auch verkauft. Das würde Zeit und Ressourcen sparen. Und dieser Schritt wirkt durchaus schlüssig, auch wenn er nicht gerade für Optimismus sorgt. Die Making Games, einst beim IDG Verlag als GameStar Dev entwickelt und erstmals im Jahr 2005 erschienen, hat von Anfang an ein Nischenpublikum im Visier gehabt. Die deutsche Gamesbranche sowie daran Interessierte. Im Jahr 2016 dann kaufte der Computec Verlag aus Fürth die Making Games bei den Münchner Erfindern ab, und tja, ab dem August oder September dann gibt's die Making Games nur noch im Abo. Also, Spielemagazine gedruckt und im Kiosk, das scheint nach wie vor ein Auslaufmodell zu sein und generell leiden viele Zeitschriften und Zeitungen aktuell an konstant sinkenden Auflagen. Laut der jüngsten IVW-Erhebungen aus dem ersten Quartal verlieren etwa auch viele Tages- und Wochenzeitungen deutlich an Auflage, auch in allen anderen Segmenten, ob Frauen, TV, Promi- oder Autozeitschriften. Überall sinken die Auflagen, einzig bei einzelnen Themen wie Genuss und Landleben geht's bergauf. Dazu kommt eine hohe Dunkelziffer, schließlich sind lange nicht alle Magazine und Zeitschriften bei der IVW gelistet. Wer weiß also, ob da nicht langfristig auch im Games-Bereich Printmagazine ihre Nische finden. Wir berichteten ja bereits über die Ambitionen des Gain-Magazins in einem unserer Sonntagspodcasts. Es gibt seit Jahren schon die originelle WASD und nach wie vor gibt es sie immer noch, die monatlich erscheinenden Spielemagazine für PC- und Konsolenspieler, oftmals gestärkt durch reichweitenstarke Online-Auftritte. Ich bin gespannt, wie es mit denen weitergeht und wünsche all den Machern und Beteiligten viel Glück und eine gute Strategie ihrer Chefs. Ich habe schließlich lange für genau solche Magazine geschrieben und ich weiß, wie frustrierend es ist, wenn man Monat für Monat Printauflage einbüßt. Blizzard. Gewerkschaften stellen sich gegen Entlassungen in Frankreich. Am 29. Mai stellte sich die junge Gewerkschaftsorganisation Game Workers Unite Schulter an Schulter mit der französischen Entwicklergewerkschaft STJV. Die protestiert gegen die Kündigung von 134 Blizzard-Mitarbeitern in Frankreich im Rahmen der Massenentlassungen bei Activision Blizzard im Februar, in deren Zuge 800 Mitarbeitern weltweit gekündigt wurde. Und weil es in Frankreich eben schon länger eine Gewerkschaft speziell für Spieleentwickler gibt, die sich obendrein mit französischem Arbeitsrecht auskennt, ist das ein ganz interessanter Zug, denn letztendlich will die STJV jedem gefeuerten Mitarbeiter zur Seite stehen, der seine Kündigung vor dem Arbeitsgericht oder vor anderen Instanzen anfechten will. Und diese Gewerkschaft nennt gute Gründe dafür. Den 134 Blizzard-Mitarbeitern wurde nämlich aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt. Unter dem sogenannten Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Sorry für mein Französisch. Es geht um eine Art Standardverfahren für Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen, das gewisse Richtlinien für den Arbeitgeber und Garantien für Betroffene Angestellte vorgibt. Da geht es um Abfindungen, um finanzielle Unterstützung bei Unternehmensgründungen, um Fortbildungen und Arbeitsvermittlung. Solch ein Plan kann mit lokalen Gewerkschaften gemeinsam erarbeitet werden und er muss behördlich genehmigt werden. Die STJV argumentiert nun, dass es für die Kündigungen gar keine wirtschaftliche Notwendigkeit gegeben hätte, sondern dass es lediglich darum ging, den sinkenden Aktienkurs des Konzerns zu stabilisieren, was auch eintrat. Zudem wurde bekannt, dass viele der Stellen in Frankreich, darunter etwa viele im Kundenservice, nun neu ausgeschrieben werden in der Irland-Zweigstelle. Waren es nun wirtschaftliche Zwänge, die den Grund für die Entlassung dargestellt haben, oder ging es hier um Outsourcing? Laut französischem Arbeitsrecht, so die STJV, sei es nicht zulässig, Angestellte zu feuern, nur um Shareholder zufriedenzustellen, ohne sicherzugehen, dass die Betroffenen schnellstmöglich wieder zu bestmöglichen Konditionen Anstellung zu finden. Leute zu kündigen und das ohne substanzielle Abfindungen und dabei ökonomische Gründe zu nennen und gleichzeitig Rekordprofite zu erzielen, das passt laut dieser Gewerkschaft nicht zusammen. Sie will diese Kündigungen also vor Gericht anfechten. Betroffene oder auch Insider mit Informationen sind gerne unter der Wahrung der Anonymität aufgerufen, sich bei dieser Gewerkschaft zu melden. Und dieses Beispiel von Gewerkschaftsarbeit, das zeigt Game Workers Unite eben stolz auf, als Beispiel dafür, was Gewerkschaften für Spieleentwickler tun können. Die Organisation ist mittlerweile nicht mehr nur ein US-Phänomen, also Game Workers Unite. Im Dezember letzten Jahres wurde etwa Game Workers Unite UK gegründet. Auch in Finnland und Schottland existieren derzeit Gewerkschaften für Spieleentwickler. Und auch ein Game Workers Unite Deutschland existiert, allerdings bislang nur als eine Art lose Bewegung, als ein lockerer Interessenverband, der noch weit davon entfernt ist, eine echte Arbeitnehmervertretung wie die Verdi oder IG Metall zu werden. GameStop mit deutlichem Gewinnrückgang. Aktie bricht ein. Wirtschaftsnachrichten aus den USA. Dort veröffentlichte nämlich die Einzelhandelskette GameStop, die mehr als 7000 Spieleläden in 18 Ländern betreibt, am 4. Juni seinen Quartalsbericht für Aktionäre. Da ging es um die Zahlen im ersten Quartal 2019. Und dieser Bericht, der zeichnet ein dramatisches Bild. Insgesamt ging der Absatz in den Geschäften weltweit um 13,3% zurück. Der Gewinn im ersten Quartal 2019 lag bei nur 6,6 Millionen Dollar. Weniger als ein Viertel des Gewinns im ersten Quartal 2018 und für ein Unternehmen dieser Größe ein extrem schlechtes Ergebnis. Und damit setzte sich ein Trend fort. Im Jahr 2018 erwirtschaftete GameStop bereits 673 Millionen US-Dollar weniger als noch im Vorjahr. Immerhin behauptet sich dieser Konzern in diesem schwierigen Einzelhandelsumfeld ganz wacker. Einzig in den Jahren 2000 und 2012 verbuchte GameStop überhaupt Verluste. Bislang macht das Unternehmen also Gewinn, aber eben immer weniger. Der Trend ist eindeutig. Umsatz und auch Gewinne gehen zurück, insbesondere bei den Hardwareverkäufen, die im letzten Quartal um 35% zurückgegangen sind. Trotz leicht steigender Switch-Verkäufe waren es vor allen Dingen, ja, PlayStation 4 und Xbox One-Verkäufe, die deutlich zurückgingen. Um das Ruder herumzureißen, entschloss sich der Vorstand des Konzerns für einen relativ dramatischen Schritt. Die Ausschüttung einer Dividende für Aktionäre würde ab sofort eingestellt. Das heißt, bislang zahlte GameStop einen Teil seiner Gewinne an die Inhaber von GameStop-Aktien aus, als so eine Art, ja, in Anführungszeichen Zinsen. Doch damit ist nun Schluss. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass, Zitat, die Bilanz des Unternehmens gestärkt würde, sowie seine finanzielle Flexibilität und Wahlmöglichkeiten erhöht. Zitat Ende. Der Verzicht auf eine Dividende wird etwa 157 Millionen Dollar pro Jahr einsparen, die zur Schuldentilgung benutzt werden sollen. Bis 2021 hat der Konzern noch 436 Millionen Dollar Schulden offen. Erst im März dieses Jahres ernannte GameStop mit George Sherman einen neuen CEO, der den Transformationsprozess des Unternehmens im immer mehr digitalen Spielemarkt vollziehen soll. Transformation wohin, zu was, das steht allerdings noch offen. Klar ist jedenfalls die Reaktion der Anleger, die Aktie stürzt nach dem Erscheinen des Quartalberichts ab. Kurzfristig um ganze 40% und auf ein 16-Jahres-Tief. Zu Hochzeiten war der Konzern mal 10 Milliarden Dollar wert. Nach dem aktuellen Kurs und hochgerechnet auf die Anzahl der Aktien da draußen im Markt sind es nur noch knapp unter 500 Millionen Dollar. Electronic Arts verkauft Widerstandskämpfer als Nazi in Battlefield 1. Das ist jetzt eine etwas übertriebene Headline, aber eine, die vielerorts im Internet zu lesen war. Und Urheber dieser Headline ist unser Dom Schott, weswegen ich für die folgende Story einfach mal ein kleines Gespräch mit ihm führe. Hallo Dom.
Hallo.
Da ist dir mit deiner privaten Webseite Archeogames ein kleiner Scoop gelungen. Einer deiner Artikel hat große Runden gezogen und das alles begann Ende Mai, als EA für Battlefield 1 ein paar neue DLC-Inhalte zum Kaufen angeboten hat.
Genau, also das sind die sogenannten Elite-Generäle, die kann man sich vorstellen als Ingame-Skins. Die werden jetzt seit einiger Zeit verkauft, immer im Doppelpack. Bisher sind 4 davon erschienen und es begann quasi im Hauptmenü des Spiels bei mir auf der Konsole, denn ich spiele relativ regelmäßig Battlefield 5. Und sah dann dort, da gibt es ganz viele Bereiche, wo Werbung dafür gemacht wird, auch im Spiel selbst. Und dann sah dann eben so ein Vorstellungsvideo eines dieser neuen Generäle im Spiel und der heißt Wilhelm Franke. Und da gab es dann auch so ein kleines Vorstellungsvideo, so eine Minute lang ging, und das inszenierte so diesen Charakter als einen, ja, ranghohen Nazi-General, der besonders gerne mit Sprengstoff hantiert und in diesem Video erbarmungslos durch eine zerstörte Kirche schreitet und fliehende britische Soldaten erschießt und dann sogar kurz stehen bleibt, um bei einem beim Todeskampf zuzuschauen. Also ein ziemlich eindrucksvolles Video, und das meine ich ganz neutral, also einfach nur im Sinne von, das hinterlässt einen Eindruck, das guckst du dir an und denkst dir nicht, ah cool, und jetzt spiele ich selber eine Runde. Und dann war ich ein bisschen neugierig, weil ich mich dann fragte, ob denn dieser Name Wilhelm Franke, mir sagte der überhaupt nichts, ob der denn eigentlich beruht auf einem echten Nazi-General, also ob die da wirklich gesagt haben, hey, wir gehen da so ein bisschen in die Geschichte und recherchieren da ein bisschen, oder ob das ausgedacht war, und habe ich einfach mal diesen Namen gegoogelt. Und dann landete ich bei einem Wikipedia-Artikel zu dem tatsächlichen echten deutschen historischen Wilhelm Franke. Der war allerdings kein Nazi-General, sondern ein Antifaschist und Widerstandskämpfer in Dresden. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, ei, das hat ein besonderes Geschmäckle, wie man in meiner Heimat sagen würde. Also das ist schon eine Sache. Und dann habe ich mich relativ spontan hingesetzt, aus dem Affekt heraus eigentlich, und habe so eine auf Archeogames, auf meinem Projektseite quasi, auf meinem Blog, einen Artikel geschrieben, eine Kritik an dieser Namensgleichheit, denn der Punkt, den ich hatte, auf den ich dann hinaus wollte, war, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie diese Namensvetternschaft zustande gekommen sein kann. Zum einen entweder, dass das Entwicklerteam nichts davon wusste, dass sie sich einen Namen ausgedacht haben, der deutsch klingt, der nach einem Nazi-General klingt, oder dass sie das wussten, aber sich nichts draus gemacht haben. Und beides, egal was davon die Lösung ist, spricht in meinen Augen dafür, dass da nicht besonders sorgfältig mit diesem historischen Setting umgegangen wird, obwohl sie das eben immer in Marketing-Kontexten immer behaupten. Und deswegen habe ich diese Kritik geschrieben. Und ja, genau, du hast richtig gesagt, die wurde dann ziemlich doll herumgereicht.
Hattest du vorher schon irgendwie Kontakt zu ihr aufgenommen, oder hast du das einfach so von der Seele geschrieben?
Also ich habe direkt eine Presse, also noch als ich im Hauptmenü quasi rumstand, eine Anfrage geschickt an die PR von Electronic Arts, der Publisher, und habe gefragt, hey, mir ist da was aufgefallen, könnte ich denn mal erfahren, eine Stellungnahme vom Entwicklerteam bekommen, weil ich auf Arcue Games darüber schreiben möchte. Ist das ein Zufall, ist das kein Zufall und wie findet eigentlich da so ein Meeting statt? Wie werden diese Namen eigentlich gefunden für diese Ingame-Charaktere, von denen es ja mittlerweile 4 insgesamt gibt? Mhm. Und ich habe noch eine Anfrage geschickt an den Bürgermeister von Dresden, weil mich natürlich auch interessiert hat, weil dieser Wilhelm Franke, der wird dort heute noch geehrt durch eine Straße, die nach ihm benannt ist, und es gibt auch eine kleine Statue, einen kleinen Gedenkstein, die an ihn erinnert, und wollte natürlich auch von dem wissen, was er davon hält, und habe dann diese Anfragen rausgeschickt und den Artikel veröffentlicht und im Artikel vermerkt, die Anfragen sind raus. Ich warte jetzt schon seit 2 Tagen, ist der Zeit verstrichen auf eine Antwort, habe noch keine bekommen, aber jetzt ist es trotzdem mal Zeit, diesen Artikel zu veröffentlichen. Und genau, dann habe ich das rausgehauen.
Und wie ging es denn dann weiter, also aus deiner Perspektive? Was ich mitbekommen habe, ich bin zum Beispiel auch über vice.com über deinen Artikel gestolpert, was total lustig ist, der wiederum im Games-Subreddit verlinkt war und da relativ weit nach oben gepusht wurde durch den jeweiligen Algorithmus. Die Sache hat also international für Schlagzeilen gesorgt. Ich weiß bloß nicht, in welcher Kadenz das geschah. Auf jeden Fall hat es ein paar Tage gedauert, bis sozusagen das, was du da angestoßen hast, so richtig Drehmoment aufgenommen hat. Wie war denn das? Hast du sehr viel davon mitbekommen und wie groß war denn das Echo auf die Geschichte?
Also Arcue Games ist ja ein Blog, der bei WordPress gehostet ist. Das heißt, ich habe da so ganz grundlegende Einblicke einfach nur in, wie oft welcher Artikel gelesen wird und woher die Leute auf die Artikel kommen. Und dann ploppte da, ich glaube, nach 1-2 Tagen, also die Stammleserschaft hat den Artikel natürlich gesehen und geteilt. Das Projekt ist ja jetzt nicht unbedingt klein. Also da gab es dann schon einige 100 Leser, die das gelesen haben. Aber einer von denen, habe ich dann nachvollziehen können, hat diesen Artikel in Auszügen übersetzt und auf Reset Era hochgeladen. Also der NeoGAF-Nachfolger quasi, wo eine Gaming-Community aus der ganzen Welt aktiv ist. Also das war die erste Stelle. Dort kamen dann die ersten Leser von außerhalb dazu. Und dann haben das scheinbar einige polnische Webseiten entdeckt und haben da mehrfach darüber berichtet. Also ich glaube, es waren 4 polnische Gaming-Websites, die das gelesen und dann eigene Artikel darüber geschrieben haben, mich immer zitiert haben und eben auch dieselbe Meinung dort vertreten haben, wie ich in meiner Kritik. Und von dort aus wanderte es dann zu der US-amerikanischen Seite, ich glaube einen Tag später schon, PC Games N. Die ist relativ groß, die berichteten auch darüber. Mhm. Und dann folgte als erste und, wenn ich es richtig gesehen habe, einzige deutsche Seite Giga, die haben darüber einen Artikel geschrieben und dann folgte Vice US und diese Seite spätestens hat dann für extrem viele Leser gesorgt, die diesen Artikel gefunden haben und dann auch nochmal privat geteilt haben und kurz darauf folgte mittlerweile auch noch Kotaku, Videogames 24/7, also eigentlich alle restlichen großen Seiten. Genau, das ist so der Ablauf der Geschehnisse.
Ja, das hat so ein paar Tage gedauert. Nee, ist super interessant, wie so eine News ihre Runden macht. Und das finde ich auch super witzig.
Eine Kritik, keine News, eine Kritik.
Es ist eine Kritik, aber eben auch ein Fakt. Da ist jemandem was aufgefallen, in dem Fall dir. Das ist in dem Fall eine Kritik, aber eben auch eine berechtigte. Ich würde es auch fast als News-Item bezeichnen.
Verstehe.
Hey, EA verkauft uns da einen Achsen-General. EA sagt da ja bewusst nicht Nazi, darüber können wir gleich nochmal sprechen, sondern der wird hier in der Beschreibung auf der Webseite beschrieben als Gruppierung Achse, charakteristische Nahkampfwaffe, Marinedolch, wenn etwas zerstört werden muss, weiß Franke, wie es geht. Und so weiter und so weiter. Wird ein bisschen martialisch beschrieben, aber der Nazi-Begriff, dem weicht EA natürlich aus, aber in Wirklichkeit ist es eben der Name zumindest, trifft auf einen Widerstandskämpfer zu, der auch tragisch kurz vor Kriegsende im Gefängnis ums Leben gekommen ist durch einen Luftangriff in Dresden, der lange Zeit eine der verborgenen Widerstandszellen oder Treffpunkte der SPD damals innehatte, so war ein Tabakladen. Das schreibst du auch alles in deinem Blog, das wird freilich alles verlinkt. Und das finde ich witzig zum Beispiel, dass Reset Era, der NeoGAF-Nachfolger dieses Gaming-Forum, so eine Petrischale ist, wo diese Nachricht, dieses Item, deine Bedenken, deine Kritik so ein bisschen auf fruchtbarem Boden gefallen sind und vor allen Dingen von einem größeren Publikum gelesen wurden. Das ist mir als Spieleredakteur seit Jahren aufgefallen, wie großartig dieses Forum, ob das jetzt damals NeoGAF oder heute Reset Era ist, um kleinere News zu finden. Oftmals haben da News ihren Ursprung, weil Usern etwas auffällt, weil sie sich da miteinander austauschen und da auch extrem viele News-Redakteure mitlesen.
Ja, ich freue mich auch sehr da über das Verhalten meiner Leser, also meiner ArcGames-Leser, die dann von selber, oder hat einer halt eben gesagt, ihm ist das so wichtig, übersetzt das, er steckt da Arbeit rein, um das einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen. Und das ist so eine der Sachen, die ich ganz, ganz toll an dieser Geschichte finde. Also das Wichtigste natürlich erstmal, dass EA darauf reagiert hat und dass daran jetzt was geändert wird tatsächlich. Aber zum anderen auch dieses, was vielleicht für Journalisten, deutsche Journalisten besonders spannend ist, dass es eben doch möglich ist, Dinge in dieser Branche zu verändern und ja, Einfluss zu nehmen, auch wenn man deutsche Texte schreibt. Und das ist ja so eine Branchenweisheit, die seit ich in dieser Branche bin und auch davor immer so ein bisschen rumgereicht wurde, so ja, aus Deutschland kann man ja keine Scoops machen, weil man sitzt nicht an den Quellen, man hat immer nur diese deutschen Entwickler, die man interviewen kann, was ja auch spannend ist, aber international dann eher unbedeutend und eigentlich kann man nicht wie ein Kotaku oder wie ein Polygon einen Bericht veröffentlichen, wie ein Jason Schreier und damit die komplette Branche auf den Kopf drehen. Das habe ich jetzt natürlich auch nicht gemacht, aber trotzdem ist was passiert, wo ich vor einer Woche noch gesagt hätte, nee, mit dem Text aus Deutschland, das erreicht viel zu wenige. Aber es reicht eigentlich im Grunde, wenn eine Person diesen Text verfügbar macht, auf Englisch verfügbar macht und dann kann das seine Kreise ziehen. Und das ist einfach schön und ermutigend, jetzt mal zu sehen, dass eben auch deutscher Spielejournalismus da so eine Reichweite haben kann.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die immer besser gewordenen Übersetzungstools, die halt Webseiten wie DeepL anbieten, auch verantwortlich dafür sind, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, in welcher Sprache das verfasst ist. Hauptsache Leute teilen es im weitesten Sinne. Du hast ja schon auf Reaktionen von EA kurz darauf angesprochen, wie war denn das? Hat sich überhaupt jemand bei dir gemeldet in den ganzen 5 Tagen? Am 1. Juni hast du deinen Blogantrag geschrieben, am 5. Juni war das dann auf vice.com und auch richtig groß und im Games-Subreddit, also im Laufe von einer Arbeitswoche ist das sozusagen passiert alles. Hast du in der Zeit auch Anfragen erhalten? Hat sich EA nochmal bei dir gemeldet? Was ist da überhaupt auf deiner Seite, in deinem E-Mail-Postfach passiert?
Also ich habe, als der Artikel veröffentlicht wurde ursprünglich, habe ich erstmal, ich weiß nicht, ob das so deutlich geworden ist, aber ich will es nochmal sagen, 2 Tage lang der PR Zeit gegeben, auf meine E-Mail zu antworten, eine Stellungnahme zu organisieren oder zumindest zu sagen, okay, wir reichen das weiter, wir kümmern uns drum. Einfach nur, um denen die Chance zu geben, darauf zu reagieren, damit das auch direkt im Artikel steht. Darauf kam erstmal gar keine Reaktion, also niemand hat mir geantwortet. Das kenne ich auch schon von ähnlichen Anfragen. Ich will da nichts unterstellen. Es kann natürlich wirklich sein, dass da gerade niemand am Rechner saß 2 Tage lang. Aber es kann natürlich auch sein, was ich bei Anno zum Beispiel ganz viel beobachtet habe, bei meinen Artikeln über den Kolonialismus im Spiel, dass einfach ausgesessen wird und mal geguckt wird, wie groß diese Kreise werden, die da gezogen werden und man dann reagiert. Das ist nur eine Vermutung, das weiß ich nicht, aber ich finde, man kann das schon mal ansprechen, dass es eine Möglichkeit ist. Jedenfalls kam dann gestern, als ich dann auch dieses Update geschrieben habe, die Antwort der PR, dass die Frau, die mit mir dafür in Kontakt war, die war im Urlaub und hat deswegen jetzt erst die E-Mail gesehen. Naja, also habe auch keine Benachrichtigung bekommen, irgendwie eine automatische Antwort, dass sie nicht am Platz ist. Ist ja auch egal. Ich habe jedenfalls dann eine Antwort bekommen und gesagt, ja, sie war im Urlaub, sie hat jetzt das Statement und bitteschön. Und hat mir dann das Statement gegeben, das ist ein längerer Satz und der sagt sinngemäß aus Sicht des Entwicklerteams, ja, das tut uns leid, das war sehr unglücklich und wir werden das in-game ändern. Was ich sehr, sehr spannend fand, und da würde ich wirklich gerne wissen, wie das passiert ist und ob da ein Kalkül dahinter steckt. Ich habe dann erfahren von den Kollegen von Vice US, die haben dasselbe Statement kurz nach mir bekommen, auch von dem Publisher, allerdings mit einem weiteren Absatz als Zusatz, den ich so nicht bekommen habe. Und zwar steht in diesem Absatz die Bemerkung des Entwicklerteams, dass der General im Spiel übrigens kein Nazi sei, sondern ein deutscher General, ein deutscher Soldat. Und das ist ganz wichtig für dem Entwicklerteam, weil man wolle sich nicht politisch positionieren mit diesem Weltkriegsshooter. Und deswegen gäbe es ja auch keine Swastikas im Spiel. Das steht da so drin. Und das wurde mir nicht zugeworfen, sondern nur dieser Satz, ja, es tut uns leid, das ändern wir. Das würde mich interessieren, ob da ein Kalkül dahinter steckt. Aber unabhängig davon, das Statement selbst ist natürlich eine Wucht, so. Andererseits, die wissen doch, dass ich ja auch Weiß lese und internationale Medien lese. Also die müssten ja eigentlich wissen, dass ich das trotzdem bemerke oder erfahre. Oder naja, jedenfalls so ist das passiert.
Hast du sonst noch irgendwie Kontakt gehabt? Haben sich andere Redakteure und Redaktionen bei dir gemeldet? Andere Brancheninsider? Oder war das einfach eine Sache, die sich sozusagen auf den News- und Kommentarseiten mehr oder weniger verselbstständigt hat?
Also von anderen Redakteuren habe ich nichts mehr gehört. Auch international hat sich da jetzt niemand bei mir gemeldet. Die haben, was ich mich aber sehr gefreut hat, die haben in all ihren Artikeln immer die Quelle angegeben, also immer gesagt, woher das kommt. Weil wer da in der Branche arbeitet, weiß, passiert manchmal eben auch aus Versehen oder manchmal absichtlich, dass da sowas unterschlagen wird. Aber die Quellen wurden immer gelinkt und das hat mich gefreut. Es gab auch ein bisschen Zuspruch aus der deutschen Branche dafür, weil es eben, wie ich eingangs sagte, ein schönes Zeichen ist, einfach zu wissen, dass man eben doch was verändern kann, auch wenn man seinen Texte auf Deutsch schreibt. Aber sonstige Reaktionen gab es direkt darauf nicht, nee.
Was ist denn jetzt deine Theorie? Warum haben sie diesen Namen gewählt? War es wirklich einfach nur ein Versehen? Sie haben sich zu einem deutschen Vor- und einen deutschen Nachnamen gesucht und halt Pech gehabt und den Wilhelm Franke erwischt, den es ja auch nicht im englischen Wikipedia gibt, sondern nur im deutschen.
Also ich finde das ja schon spannend. Ich versuche da natürlich erstmal im Zweifel für den Angeklagten heranzugehen und denke mir, aber dann doch, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn man da wirklich im Namensbrainstorming sitzt und überlegt, wie könnte denn ein deutscher Nazi-General im Zweiten Weltkrieg heißen und dass man dann wirklich auf den Namen Wilhelm Franke kommt? Der Zufall ist halt schon krass, aber anders kann ich es mir nicht erklären, weil die andere Möglichkeit wäre ja nur, sie gucken nach historischen Persönlichkeiten und nehmen den Wilhelm Frank, der aber nur als Antifaschist und Widerstandskämpfer bekannt ist. Und das finde ich halt erstaunlich. Also es kann eigentlich nur ein Zufall gewesen sein. Das ist das Einzige, was für mich logisch erklärbar ist. Aber dann trotzdem, was ich halt einfach finde, was nicht geht, dass dann nicht diese einfache Gegenrecherche betrieben wurde, dass man nicht mal den Namen bei Google eingegeben hat, um mal zu gucken, meinetwegen auch beim deutschen Wikipedia, soweit muss man ja denken können, und zu gucken, ob dieser Name schon irgendwie besetzt oder vorbelastet ist, in Anführungszeichen. Und das wurde halt nicht gemacht. Und das finde ich halt für so einen Riesenladen wie EA beziehungsweise DICE einfach krass. Also dass da so wenig darauf gegeben wird, so wenig Sensibilität herrscht. Viele werden jetzt vielleicht auch sagen, zynisch, ja klar, das ist ja halt, die wollen ja einfach nur Geld verdienen mit ihrem Kram. Denke ich mir auch, okay, das ist in Ordnung, aber dann dürfen sie jetzt ab sofort auch einfach nicht mehr sagen, uns ist die Geschichte wichtig, weil das sagen sie immer wieder im Marketing. Wir wollen die Opfer des Zweiten Weltkriegs ehren. Uns ist wichtig, dass wir da niemanden verprellen oder so. Und das, finde ich, kann man ab sofort dann einfach nicht mehr sagen, weil dieser Fall hat offengelegt, dass die Recherche in dem Fall zumindest einfach nicht betrieben wurde.
Ohnehin setzt sich EA, besser gesagt das Team bei DICE, ja mit einem krassen Spagat hin. Die machen da einen Zweiten Weltkriegs-Shooter, der auch noch irgendwie akkurat ist. Von der Ausrüstung, von den Szenarien, Rotterdam und so weiter. Die Maps sind schön gemacht, aber gleichzeitig tilgen sie sämtliche politischen Bezüge und sagen auch selbst, dass sie nicht politisch sein wollen, weswegen es, wie du es angesprochen hast, es gibt keine Nazis im Spiel, es gibt keine Hakenkreuze, es gibt Alliierte und Achsenmächte. Das ist sozusagen eine kastrierte, fast schon zensierte Version des Zweiten Weltkriegs und damit eigentlich auch schon irgendwie widersprüchlich in sich ein Oxymoron ein Spiel geworden ist.
Ja, also ich meine, die Intention ist klar, man möchte keine Spieler verschrecken, man möchte diesen Mythos aufrechterhalten, dass dieses Spiel unpolitisch ist, das heißt, jeder kann es genießen, niemand muss sich schlecht fühlen, wenn man als Deutscher Highscores erzielt, weil man ist ja kein Nazi, sondern man spielt einfach nur einen deutschen Soldaten. Was sie damit halt machen ist, und das lässt sich halt einfach nicht bestreiten, die beleben damit den Mythos der sauberen Wehrmacht wieder. Und wer sich so ein bisschen mit der deutschen Geschichte auskennt, weiß, das ist ein feststehender Begriff, ein großes Kapitel in der Nachkriegsbewältigung Deutschlands, wo kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch ganz, ganz viele Menschen, auch Veteranen der Wehrmacht, gesagt haben, wir wussten von nichts, wir sind die saubere Armee, wir haben nichts damit zu tun mit den Kriegsverbrechen. Aber das ist mittlerweile vielfach widerlegt worden. Also das ist ein Mythos, dass die Wehrmacht sauber gewesen ist. Die Wehrmacht war eine Nazi-Armee. Und das wird halt von dem Publisher und auch von den Entwicklern geleugnet, einfach nur, um keine Spieler zu verärgern. Und das, finde ich, halt überschreitet dann schon Grenzen, wo ich vorher noch sage, oh Mann, ja gut, wieder ein Entwickler, der sagt, das Spiel ist unpolitisch, mein Gott, ich habe keinen Nerv mehr darüber zu reden, dass das Blödsinn ist. Jetzt wird aber eine Grenze überschritten, wo es halt wirklich in die Gedächtniskultur geht und in die deutsche Geschichte und wo einfach mal dann mit einem Satz gesagt wird, ja, unser General ist kein Nazi, sondern einfach nur ein Deutscher. Und das macht ja nicht nur EA so, sondern auch Activision mit dem letzten Call of Duty World War II, da ist genau das gleiche passiert, habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, im Multiplayer sind die Deutschen und keine Nazis und das wird so verharmlost, damit sich da bloß niemand dran prellen kann und da komme ich halt zu dem Punkt, den ich da immer wieder habe, entweder man entscheidet sich dafür, das Setting komplett abzubilden, so wie es eben war, oder man sagt, das ist halt ein Spielplatz, das ist Fußball mit Waffen, aber dann kann man sich eben um diese Frage drücken, aber so dazwischen, das geht halt einfach nicht.
Was für eine vertrackte Situation für Entwickler, aber ich denke mal, das ist fast so eine, von meinem Bauchgefühl, der Lauf der Geschichte. Die Details von historischen Ereignissen, die werden immer weiter abgeschliffen. Die Erinnerung wird immer vager und grober. Man denke an, ja, Franzosen und Briten und ihre Kriege, die sie untereinander führten. Das kollektive Gedächtnis passt da wahrscheinlich auch inzwischen auf den Bierdeckel.
Ja, und ich meine, Wilhelm Franke, ja, ich meine, den kennt halt ehrlich gesagt auch niemand so, auch in Deutschland, glaube ich, kennen nur wenigsten, wissen, wer Wilhelm Franke war, aber es geht ja auch so ein bisschen ums Prinzip, weil das halt mal offen liegt, wie gesagt, wie sorglos da mit diesen Quellen umgegangen wird und das ist halt einfach ein Prozess oder ein Akt, der Kritik verdient und wo man eben auch als Journalist sagen sollte, das geht so nicht, wir bemerken das, hier ist der kritische Text darüber, verändert das mal. Und das ist vielleicht auch so, um das noch zu sagen, was ich ein bisschen schade finde, dass vor allem aus Deutschland, gerade hier, dass es nur eine einzige Seite gab, eine Webseite, die ursprünglich über diesen Vorfall berichtet hat und damit geholfen hat, Druck aufzubauen. Und jetzt erst wird darüber berichtet von den größten Seiten Deutschlands, nachdem das quasi schon durch ist. Also nachdem quasi schon EA gesagt hat, wir ändern den Namen, erst jetzt wird quasi gesagt, wir berichten darüber. Und das finde ich ein bisschen schade, dass ausgerechnet hier aus Deutschland, worum es ja in dem Fall so quasi geht, dass da so wenig Unterstützung geherrscht hat. Das finde ich ein bisschen schade.
Oh, hier ist meine Arbeitstheorie, dass eben auch der deutsche Spielejournalist ausschließlich in die USA schaut, wenn es um neue Themen geht.
Ja, das ist schon absurd. Das passiert vor der Haustür quasi und ja. Dann wird trotzdem gewartet, was bei Reset Era und Polygon und Kotaku passiert. Das ist schon ein bisschen absurd, aber naja.
Ach Gott. Ja, Dom, dann Daumen hoch für deine Arbeit gegen die danke. Erosion des Geschichtsvergessens.
Danke.
Ja. Und danke für die Schilderung. Das war super interessant, das mal aus deiner Perspektive zu sehen. Und das war's zu dem Thema. Und weiter geht's mit dem nächsten. 13 Jahre alter Far Cry Bug in GOG-Version gefixt. Zum Schluss eine eher kleine Meldung und eine, die auch noch zum Teil eine Werbewirkung für den Digitalstore GOG.com hat. Aber es geht um die Konservierung alter Spiele, daher ist es echt interessant, dass die GOG.com-Version des Shooter-Klassikers Far Cry am 1. Juni einen Hotfix erhielt, der einen 13 Jahre alten Bug behebt. Dieser Bug wurde mit dem finalen Patch des Spiels auf die Version 1.4 im Jahr 2006 zu Far Cry hinzugefügt, unabsichtlich natürlich, und er sorgt dafür, dass KI-Gegner die Spielfigur auch durch Wände von Zelten hindurch sehen können und sie beschießen. Das ist frustrierend und doof, und natürlich existieren längst diverse Fan-Patches für dieses Problem. Dass GOG.com nun aber quasi eigenständig die offizielle Version des Spiels mit einem solchen Patch versieht und damit einen zentralen Fehler des Spiels behebt, das ist nicht gerade alltäglich und eine schöne Geste gegenüber den Spielern sowie dem Entwickler des Patches. Der Mod-Autor namens Far Out Cry äußert sich da sehr zufrieden, in Anführungszeichen schreibt er Daumen hoch, er bezeichnet das alles als total aufregend und sieht darin einen großen Schritt in die richtige Richtung. So denn, das The Pod Magazin hat inzwischen das Ende des Themenblocks erreicht und wie immer lasse ich die Folge nun mit einem Blick auf die Releases der kommenden 2 Wochen ausklingen. Und falls ihr unter einem Fels lebt oder auch eine bewundernswerte Resistenz gegenüber Hype und Marketing habt, sei nochmal auf die Spielemesse E3, die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles hingewiesen, die vom 11. bis 19. Juni stattfindet und die in der Regel viele News, Neuankündigungen, Trailer, Anspielberichte und Gameplay-Szenen kommender Spiele produziert. Wer also Vorberichterstattung mag, der wird sie in den nächsten Tagen zuhauf bekommen. Außerdem halten diverse Hersteller Pressekonferenzen oder Videoshowcases ab, etwa Microsoft, Bethesda, Square Enix, Nintendo oder EA. Das sind klar Dauerwerbesendungen, aber sie zeichnen in der Regel ein schönes Bild davon, was die großen Spielehersteller kurz- oder mittelfristig planen. Damit geht es ab dem 8. Juni bereits los und wir hier bei The Pod werden diesen ganzen Zirkus auch begleiten, allerdings nicht mit Livestreams wie in den letzten Jahren, sondern mit Bonus-Podcasts, in denen wir die Neuigkeit der E3 aufbereiten und kritisch besprechen. Aber nun, Termine für PC und Konsole und ohne Gewehr. Und so viel kommt da gar nicht. Die Branche scheint alle Augen auf der E3 haben zu wollen, weshalb ich euch heute auch Sachen wie Dragonstar Warnir vorstelle. Das JRPG kommt am 14. Juni für die PS4, eine PC-Version soll folgen und naja, das ist schon ein sehr japanisches Rollenspiel, das der Entwickler Idea Factory da an den Start rollt. Es geht um das Töten und Jagen von Drachen, das Füttern von Hexen mit Blut, es geht um Rundenkämpfe mit in der Luft schwebenden Charakteren auf 3 Ebenen, so wie ich das verstehe, und es ist alles sehr bunt, im Cell-Shading-Look gehalten und es tummeln sich da jede Menge leicht bekleideter Anime-Mädels im Spiel, denen man bei manchen Animationen auch unter den Rock gucken kann. Es gab unter Fans auch noch einen kleinen Aufschrei, weil wohl 2 Zwischensequenzen der PS4-Version leicht zensiert wurden. Naja, aber vielleicht verbirgt sich unter dieser bunten Fassade und all dem Fanservice vielleicht ein ganz gutes Spiel. Ich weiß es nicht, ihr seid jedenfalls hiermit auf den Release von Dragonstar Warnir hingewiesen. Okay, weiter geht's am 18. Juni mit Bloodstained Ritual of the Night für die PS4, die Xbox One und den PC. Eine Woche später erscheint das Action-Adventure auch für die Switch. Das via einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Jahr 2015 angeschobene Projekt wird vom Castlevania-Produzenten Koji Ishigami geleitet und bietet deshalb auch ein sehr Castlevania-artiges Gameplay. Also 3D-Grafik, aber 2D-Gameplay. Komplexe Levels, Backtracking, Vampire, Fledermäuse, Burgen, gotischer Stil, drei spielbarer Charaktere, massig Waffen, Zaubersprüche, bis auf den Namen halt ein echt typisches Castlevania-Spiel. Dann geht es am 20. Juni weiter mit My Friend Pedro, einem Actionspiel, in dem wir einen maskierten Killer spielen, der von einer Banane angeleitet wird, allerlei Bösewichte über den Haufen zu schießen. Auch hier gibt es 2D-Gameplay und 3D-Grafik. Der Clou ist hier jedoch, dass wir uns mit lauter Tricks und Artistik durch die Sidescrolling-Level bewegen, etwa mit einem Skateboard, Saltos schlagen oder Gegner durch Abpraller indirekt erschießend. Das wirkt im Trailer sehr stylisch und unverbraucht. My Friend Pedro kommt für den Nintendo Switch und den PC. Am 20. Juni. Am gleichen Tag, also immer noch dem 20.06., kommt dann auch noch 19x80 raus, also 198x. Ein Indie-Game im Pixel-Look für PC und PS4, Versionen für die Switch und Xbox sollen später folgen. Spielinhalt ist vor allem Nostalgie. Synthi-Soundtrack, Teenage-Hauptcharakter und viele Anlehnungen an die Arcade-Klassiker der 80er. Und das ist sprichwörtlich gemeint. Im Spiel besucht der Protagonist Kid immer wieder eine Spielhalle und wir als Spieler zocken daher immer neue Arcade-Games. Also ein Beat'em-up im Stil von Street of Rage, ein Shoot'em-up ähnlich wie R-Type, ein Rennspiel sehr ähnlich wie Outrun, ein Ninja-Action-Spiel, ein Dungeon-Crawler. Das ist alles sehr offensiv auf die Nostalgie älterer Spiele, ungefähr meiner Generation ausgerichtet, aber herrje, kann man schon machen. Und der letzte Titel im heutigen Release-Ausblick ist dann Crash Team Racing Nitro Fueled. Der Funracer erscheint am 21. Juni für die Switch, die Xbox sowie die PS4. Dabei handelt es sich um ein Remake eines PS1-Spiels von 99, das damals Naughty Dog entwickelte, heute bekannt durch die Uncharted-Reihe. Hinter dem Remake steht das kanadische Studio Beenox, eine Tochterfirma von Activision, die sich vor allem um Portierungen von Spielen kümmert, aber auch ein paar Eigenentwicklungen vorzuweisen hat, etwa einige Skylanders-Spiele sowie zwei Amazing Spider-Man-Titel, die aber nicht wirklich amazing waren. Zuletzt portierte Beenox vor allen Dingen Call of Duty-Spiele für den PC und wird das auch beim diesjährigen Shooter-Ableger tun. Da ist das kunterbunte Rennspiel im Stil von Mario Kart sicherlich eine willkommene Abwechslung für die Game Designer von Beenox. Und das war es mit dem Pod-Magazin für dieses Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit und euch eine schöne Zeit, liebe Freunde. Beim Verfolgen der E3 oder beim Ignorieren der Veranstaltung kann man beides wunderbar machen. Wir hören uns dann im nächsten Magazin. Ob das genau in 2 Wochen kommt, das steht diesmal noch etwas in den Sternen. Denn der 21. Juni ist ein Brückentag. Aber naja, ihr werdet es sehen. Und egal wann, wir werden uns im Magazin wiederhören. Spätestens. Bis dahin.